Bereiche Mode, Möbel, Interior Design, die hängen schon ziemlich stark zusammen, weil es natürlich die Produktgruppen sind, die den Menschen am meisten beschäftigen.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Zu Hause ist, wo es am schönsten ist. Und wenn es um stilvolles Wohnen geht, wenn es darum geht, dass wir uns zu Hause oder natürlich auch im Büro eine Wohlfühlatmosphäre schaffen wollen, dann kommen wir an Depot nicht vorbei. Heute zu Gast bei mir ist Christian Gries, der Gründer und das Herz von Depot, muss man sagen. Und viele sagen, er, ich weiß, er hört es nicht gerne, ist der King of Deko Deutschlands. Lieber Christian, ganz herzlich willkommen im Bunte Wipgloss Podcast.
Hallo Jenny, vielen Dank und danke für den King of Pop.
King of Pop wäre auch schön, das würdest du auch machen können.
Ich fand mir immer sexy auf jeden Fall. Ja.
Ich finde, das ist ein sehr schöner Titel und das muss man sich auch erstmal erarbeiten, ne? Das muss man auch dazu sagen. Wir sprechen hier im Podcast über Beauty, über Gesundheit, über Lifestyle, über die schönen Dinge des Lebens. Da gehört es natürlich auch dazu, dass wir über ein schönes Zuhause sprechen. Das kann sein die Einzimmer-Studentenwohnung oder das Einfamilienhaus. Immer mehr Menschen sagen, sie wollen ein schönes Zuhause für ein glückliches Leben. Was meinst du, woher kommt dieser cozy Trend, dass man es zu Hause so schön haben möchte?
Na gut, es ist natürlich verankert bei uns in den Ureigenschaften, dass wir eben gern zu Hause sind und einfach dann eben dann das Zuhause so schön machen wollen, dass die ganze Familie oder man sich selbst wohlfühlt. Jetzt kommt natürlich aus einer Situation nach Covid, wo die Welt sich doch verändert hat. In der Covid-Zeit waren wir alle zu Hause, haben es auch sicherlich hier und da genossen, dass wir mit Freunden verboten feiern durften. Das haben wir alle gemacht, auch wir, glaube ich, übrigens. Von daher ist es in den Grundfesten des Menschen verankert. Durch Covid haben wir eben erlebt, dass wir in dieser Zeit einen ziemlich großen Run hatten auf Home-Produkte, aber auch Möbel und andere Themen, die sich rund ums Zuhause eben abspielen. Mhm. Und nach Covid gab es einen Gegentrend. Mhm. Die Menschen sind ja geflüchtet von zu Hause eigentlich in die Urlaube, in die Restaurants, in die Reisen generell, Städtereisen haben geboomt. Natürlich ging ja der Trend an dem Zuhause so ein bisschen zurück.
Mhm. Ja. Es ist auch so, Christian, das spielt ein bisschen da auch mit rein. Viele, die die Nachrichten jeden Tag sehen, das kennen wir natürlich alle. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Welt um uns rum wird irgendwie ein bisschen dunkler. Es gibt viele Themen, die uns beschäftigen weltweit, wo man sagt, oje, was passiert da gerade draußen in der Welt? Verstärkt das, würdest du sagen, auch die Sehnsucht in uns, so ein eigenes, schönes Zuhause vielleicht auch so als eine Art Safe Place zu haben?
Also ich glaube, dass das jetzt in der Tat in den letzten Jahren nicht mehr so stark war nach Covid. Und ich glaube, dass es zurückkommt, weil viele Menschen sind so ein bisschen, ich will nicht sagen, weggelaufen von diesem Safe Place Heaven zu Hause und haben einfach diese Flucht dann angetreten, das, was sie eben lange nicht haben konnten in dieser Lockdown-Zeit. Und die Menschen haben sich dann doch verändert. Also meiner Meinung nach sind wir oberflächlicher geworden und arroganter geworden und deutlich ich-bezogener als vor der Zeit. Mhm. Das hat mit uns Menschen schon was gemacht. Ja. Und wie gesagt, ich glaube daran, dass wir jetzt auf eine Zeit kommen, wo wir einfach wieder uns mehr sehen an das Zuhause und dann diese Safe Place. Und das glaube ich schon, dass es dunkler geworden ist. Und wir sehen ja auch viel mehr Schwarz als früher. Mhm. Ja, auch allein in der Politik, die wir gerade erlebt haben mit USA, aber auch jetzt in Deutschland mit der Wahl. Es wird immer alles sofort schlecht geredet bei WhatsApp oder Instagram-Posts, wo alles immer negativ gemacht wird und es vielleicht auch ins Lächerliche gezogen wird. Gut finde ich das nicht, ja, aber es geht um ernste Themen, die unsere Zukunft bestimmen und auch betreffen die Zukunft. Die Ernsthaftigkeit fehlt da und es wird einfach zu viel schwarz gemalt und das macht ja auch was mit einem.
Absolut. Ja. Deine Firma, deine Mitarbeiter bei Depot, ihr habt wie viele andere natürlich auch mit den Herausforderungen der aktuellen Zeit zu kämpfen. Wir sprechen über den Einzelhandel. Also auch ihr mit fast 500 Geschäften, muss man da sagen, leidet unter der sogenannten Kaufzurückhaltung. Von der wird ja auch ganz oft gesprochen, wenn wir über das Thema Wirtschaft und Politik sprechen. Depot musste da einige Filialen auch schließen. Ihr habt aber alles auf den Prüfstand gestellt, habt gesagt, okay, wir schauen, wo wir sind, was können wir tun. Da liegen harte Monate hinter euch, das weißt du besser als jeder andere. Aber ich möchte mit dir jetzt mal nach vorne schauen. Vielleicht erzählst du uns mal, wo steht Depot gerade?
In der Tat haben wir auch wirklich eine ziemlich schwere Zeit hinter uns, wie viele andere im Handel natürlich aus. Jeder liest es, jeder kann es beobachten, was gerade im Retail passiert. Mhm. Das macht es nicht einfacher, aber wenn man eben vor Herausforderungen steht, kommen neue Ideen. Und die haben wir uns in der Tat gemacht. Wie können wir Depot eben neu schaffen und in die Zukunft ausrichten und wie können wir wieder näher an dem Kunden sein und mehr dem Kunden dieses Lebensgefühl geben, für das Depot eigentlich immer gestanden hat, dass sie wieder relevant für die Menschen werden. Und das war schon ein ziemlich steiniger Weg, weil es auch dann natürlich um Mitarbeiter ging, um Entlassungen, aber auch Läden, die wir geschlossen haben. Aber die Chance haben wir genutzt. Wir haben ein Fundament gebaut, wo Depot in Zukunft wieder funktionieren wird. Und da sind wir mittendrin gerade. Ja.
Da passieren ganz viele schöne Sachen. Darüber sprechen wir gleich noch en Detail. Was ich schön finde, ihr seid ein Familienunternehmen. Davon gibt es auch nicht mehr so viele. Was macht, würdest du sagen, eure Depot-DNA, nenne ich es jetzt mal so, besonders?
Ja, das ist jetzt eine intensive Frage. Also
die nächsten zwei Stunden überschreiten wir diesen Podcast.
Definitiv, ja. Wir ziehen jetzt schon mal. Machen jetzt hier den Gottschalk. Nein, ich glaube, dass natürlich eine gehörige Menge Mut dazu gehört. Ja, unternehmerischer Mut, auch Dinge anzupacken in schweren Zeiten und den Glauben zu haben an die Zukunft von dem Konzept, was man selbst geschaffen hat. Das habe ich auch von meinen Eltern gelernt, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für das, was wir tun. Und wir müssen einfach handeln und in die Aktivität kommen. Wir müssen einfach agieren und nicht reagieren. Mhm. Und ich glaube, das macht Unternehmer aus. Und das zeigt mich wahrscheinlich auch aus, dass ich gar nicht diesen Stillstand ertragen kann, weil ich einmal immer nach vorne schaue und die Veränderung suche im Leben und dann eben auch den Menschen Perspektiven geben kann bei uns, dass wir hier wirklich auch jetzt ein neues Unternehmen schaffen, ein Depot weiterentwickeln, die nächste Generation, die es dringend braucht. Und es spornt mich auch an, einfach Leute zu entwickeln, mitzuziehen, Teams aufzubauen, um dann eben am Ende des Tages sagen zu können, die haben was richtig Geiles gemacht. Mhm. Ja, das ist mein Ansporn.
Eine absolute Portion Mut und eine gute Vision, bin ich bei dir, gehören da auf jeden Fall dazu. Du hast gerade Generationen angesprochen, Depot, ein Familienunternehmen in dritter Generation mittlerweile. Du hast einen Sohn, steht die nächste Generation schon in den Startlöchern oder sagt der Sohnemann, oh Gott, Papa, lass mich mit dem Dekokram zufrieden?
Na, das Interessante ist, er hat schon als kleines Kind damit immer rumgespielt mit dem Thema. Ich habe mir mitgenommen, wenn ich dann eben an Wochenende in die Läden gefahren bin. Da gab es witzige Situationen natürlich. Ja. Wir waren Weihnachten in Frankfurt in einem Laden. Er war, glaube ich, 3 oder 4, also Mini auf jeden Fall. Mhm. Und hat rumgelaufen und der Laden war voll, war, glaube ich, irgendwie 2., 3. Advent. Und dann guckt er so rum und sagt, Papa, hier ist aber wirklich unordentlich. Hier liegen kaputte Weihnachtskugeln auf dem Boden. Die müssen wir auch nicht aufräumen hier. Also hat er einen Blick dafür auf jeden Fall. Ich habe da einen hohen Kritiker mit ihm, der hat das auch gesagt, klipp und klar, das findet er nicht gut, was ich mache und das würde er anders machen. Wenn er den Laden mal später übernimmt, wird er so und so größer als IKEA oder wie IKEA.
Das ist eine gute Vision,
dann,
siehst du?
Dann, du Respekt, denn du schaffst, Chapeau. Und er hat da schon Interesse dran, er fängt jetzt im September an zu studieren.
Da hat noch ein bisschen Zeit.
Er hat auf jeden Fall, was er hat, der hat eine unglaublich hohe menschliche Komponente. Er kann Menschen begeistern, er kann Menschen mitnehmen, er tut fürs Leben gerne organisieren und hat auch Spaß am Leben und kann einfach dadurch auch Menschen mitziehen. Also von daher hat er die richtigen Werte mitbekommen, Gott sei Dank. Er lebt die auch. Er hat den Power und das Engagement und wenn er es eben machen möchte, dann soll er es tun. Ich werde nicht zwingen dazu. Mhm. Ich werde nicht sagen, du musst es tun. Mir gehören ja mehrere Firmen, nicht nur Depot. Er kann dann aus so einem ganzen Portfolio schöpfen eigentlich dann auch. Das kann er für sich entscheiden. Ich werde ihm da nicht reinreden. Aber ich glaube, dass er schon ganz genau weiß, was er will. Du kennst ihn ja auch.
Absolut, ja, du.
Er ist schon auf jeden Fall so ein Machertyp. Ich würde es ihm wünschen, dass er Spaß dran hat. Das ist ein geiles Modell. Handel ist total dynamisch. Das wird nie langweilig. Also mir war es nie langweilig, glaube ich. Mhm. Ich wüsste nicht wann. Und dann würde er erstmal irgendwo anders hingehen, sich die Hörner abstoßen. Er wird auf keinen Fall direkt nach dem Studium zu uns gehen. Das wird nicht funktionieren. Der muss woanders was lernen, was ich auch als Jugendlicher hatte. Ich musste auch richtig lernen, bis fast zum Rausschmiss in meiner Lehre, weil ich nicht funktioniert habe.
Was, Christian, du?
Ja, ich war auch mal echt ein ganz schlimmer Finger.
Au revoir, terrible.
Der hat mich dann auch, mein damaliger Chef, ja, den ich auch vor ein paar Monaten wieder getroffen habe, zufälligerweise, hat mich an sich das Büro berufen und gesagt, wenn Sie so weitermachen, Herr Gries, sind Sie nächste Woche weg hier. Und das war dann quasi nach der 6., 8. Woche meiner Lehre zum Industriekaufmann. Da habe ich dann quasi an der Kippe gestanden. Ja, da gab es eine Mordsansage und dann kam ich nach Hause abends. Da gab es dann nochmal eine Ansage von meinem Vater, weil der zwischenzeitlich das gehört hat natürlich, dass ich da Quatsch gemacht habe. Und dann musste ich mich echt zusammenreißen, weil sonst hätte ich da direkt wieder einen Abflug gemacht. Und das war eine lehrreiche Zeit für mich auch, dass ich eben nicht, wenn ich wohin komme, gleich der Chef bin, sondern auch mal andere Chefs da sind. Das muss Lauren auch, glaube ich, dann später lernen, dass er dann eben sich einmal unterordnen muss im Leben, sonst geht's nicht. Mhm. Aber das wird er schon machen. Ich habe da großes Vertrauen in ihn und er möchte da auch auf jeden Fall weitermachen. Ja. Bin gespannt, was passiert.
Ja. Sehr schön. Christian, du kommst gerade von der Messe. Gibt es Trends oder Styles, die du uns mitgebracht hast, worauf wir uns jetzt in der neuen Saison freuen können? Kann man da schon was erzählen?
Also kann man jetzt immer im Frühjahr sind mehrere Messen, ja, so ein bisschen bei uns ja wie in der Mode auch, dass gewisse eben Etappen sind, wo die Messen stattfinden und so Januar, Februar, März sind, dann das fängt an mit der Messe in Paris, die Maison, dann kommt dann die in Frankfurt und dann als Highlight ist dann die Möbelmesse in Mailand, die war jetzt auch vor ein paar Wochen und für uns ist dann nochmal als ja auch Masseneinkäufer ist die Messe in Asien interessant, in China, ist in Guangzhou, ist die größte Messe der Welt. Da läufst du jeden Tag so um die 10 Kilometer.
Hast du da die Laufschuhe an?
Definitiv, definitiv. Ja, auch alle anderen Mädels übrigens haben die Laufschuhe an.
Also das glaube ich.
Die Mädels, da läuft niemand, ja, mit High Heels rum. Da ist schon ein Turnschuh, weil das ist kein Spaß. Du musst eben dorthin, weil da auch mittlerweile die Asiaten gelernt haben, wie Trend funktioniert. Und das ist nicht mehr so, dass sie sagen, wir kopieren die Welt und dann gucken, was passiert. Da hat sich eine ganze Menge getan in Asien. Also die Generation, die jetzt da drankommt, die ist also um die 25 bis 35 und die waren natürlich alle in Top-Schulen auf der ganzen Welt. Ja, weil dann die Eltern sich damals leisten konnten, die Kinder wegzuschicken. Mhm. Und ich habe da letzte Woche auch jemand getroffen in Asien, mit dem wir jetzt näher zusammenarbeiten werden. Das ist für mich die kreativste Chinesin, die ich kenne in dem Bereich. Die hat großes Interesse daran, mit Depot viel mehr zu machen und intensiver zu arbeiten. Und die Tochter von ihr, die hat mir erstmal erklärt, wie die online macht, weil die macht den Online-Shop für die Firmengruppe von ihr. Und da habe ich dann doch schon gestaunt, wie weit weg wir sind von der Realität in Europa, weil die machen alles schon mit KI. Also die machen wirklich die ganze komplette Analyse der Produkte, Zielgruppen, Preislagen über die KI. Da ist kein Mitarbeiter, der was macht. Die kriegen die komplette aus. Ich habe das dann gesehen. Zeig mir das mal her. Ich kann das gar nicht glauben. Und da musste er von der 25-Jährigen zeigen lassen, wie das funktioniert. Da war ich dann noch ein bisschen so, okay, weil ich, wie du weißt, habe ich kein Instagram und so. Doch, ich habe jetzt eins, weil mein Sohn mir es eingerichtet hat. Aber auch irgend so einen komischen Namen, den keiner findet, weil ich folge nur drei Leuten, ja, nämlich meinem Sohn wegen Fußball und irgendwie anderen verrückten Zeugs. Ja,
ich hoffe nachher viel. Mir musst du bitte auch noch folgen.
Ja,
mich musst du auch noch.
Ich will da gar nicht so reinschauen, weil es ein Zeitfresser ist. Ja, ich habe da mal angefangen, dann da rumzugucken und da kommt ja 1000 Sportarten von Windsurfen über Fußball, über irgendwo, du kommst da gar nicht mehr zum Ende hin.
Nee, du brauchst keinen Fernseher mehr. Nee, bist du beschäftigt.
Dann, du hast abends. Dann, und ich kann das ja alles gar nicht. Ja, ich bin ja total.
Süß Christian.
Ich habe ja keinen Plan von sozialen Medien. Mir kannst du alles erzählen. Ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Ja, mir musste das meine Lebensgefährtin mal zeigen, vor ein paar Wochen, wie ich jemand folgen kann. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, jetzt folge ich drei Leuten, ja, einem Freund aus Frankfurt, meinem Sohn und meiner jetzigen Lebensgefährtin und das war's. Aber ich kann's. Ich weiß, wie es geht.
Depot wäre auch noch gut.
Das wird auch mal eine Idee vielleicht. Ich hoffe, ich muss mich nicht aufregen dann.
Ja, ist wieder mehr Arbeit, das stimmt auf jeden Fall.
Weil wir auch das Thema uns vornehmen gerade. Mhm. Natürlich gehört dann das ganze E-Com-Thema auch dazu. Also wir schauen uns das alles jetzt momentan an und werden hier auch da nachbessern. Aber zurückzukommen zu der Frage, Trends von der Messe, also Farbtrends, die bleiben so ein bisschen ähnlich. Die Basisfarbe, sagt dieses Off-White-Beige in den ganzen Stoffen. Und dann kommen eben Farbakzente dazu oder auch jetzt die ganzen Erdtöne, Terrakotta und Co. Das bleibt natürlich noch alles. Und dann gibt es Akzentfarben mit Grüntönen, die dann das bisschen dann jeder Jahreszeit ein bisschen aufpeppen. Diese Trendgeschichten ist ja meistens so, dass jeder ziemlich ähnliche Farben hat, weil durch die Trendagenturen ist wieder in Mode auch. So ein Bordeaux-Farben, wie jetzt letztes Jahr im Trend war in der Mode, das kommt ja nicht aus dem Himmel fällt. Ja, das ist dann schon auch, diese Trendfarben liegen jedem zur Verfügung und dann wird es abgestimmt.
Ah,
ja.
Weil das frage ich mich immer, ne? Warum ist das dann in allen Kollektionen irgendwie ähnlich? Das heißt, es gibt richtige Agenturen, die geben dann Farben vor, Formen und entweder springt man auf den Zug auf, was wahrscheinlich die meisten machen, oder man macht noch irgendwas Eigenes.
Also ist es so, du machst so diese Basisarbeit, gibst du bei Agenturen und dann kommen solche super Highlights von Designern zum Beispiel. Also in der Mode ist es ja auch so, dann traut sich dann ein Designer was ganz Verrücktes zu machen. Vielleicht momentan macht ja jeder mehr die sichere Seite, weil Experimente gehen ja gerade nicht so. Mhm. Aber es gibt immer dann Ausreißer auch in der Möbelindustrie, wo dann sagst du, wow, das ist richtig cooles Brand geworden. Die waren vorher total klein und entwickeln sich dann ein paar Jahre richtig gut, weil sie tollen Designer haben und dann springt er wieder ab, dann ist die Marke wieder weg. Das ist wie in der Mode auch. Ja, dann ist man 2 Jahre lang Gucci ein Thema. Dann sagst du, meine Güte, das kannst du gar nicht mal anziehen, das Zeug. Dann ist der Designer gewechselt, geht dann zu Celine, dann ist Celine ein Thema. Und dann geht er von Celine zu Saint Laurent, dann ist Saint Laurent ein Thema. Und so springt das ja immer wieder, auch in der Mode. Das ist auch in der Möbelindustrie und in unserer Branche so. Wenn du cool Designer hast, bist du mal dann oben dabei und dann sind die wieder weg, gehen woanders hin. Und dann hast du wieder Durchstrecken. Ja, das ist immer ähnlich. Ja.
Das heißt aber, dass Interior einhergeht eigentlich mit der Fashion-Industrie. Also das hängt alles miteinander zusammen.
Das hängt am Ende alles zusammen. Ja, du, natürlich ist es ja so, wenn du gewohnt bist bei dir, dass du jetzt eine bordeauxfarbene Hose kaufst, eine bordeauxfarbene Schuh und siehst dann bei Depot an Weihnachten ein bordeauxfarbenes Thema, findest du schon mal gut. Mhm. Ja, weil du dich wieder findest. Du findest dich ja wieder in dem Blick der Ware. Mhm. So, und ich glaube, dass das natürlich dem Kunden ein bisschen Guidance gibt am Ende des Tages, wenn er immer die Farben wieder sieht und sieht und sieht und sieht und kann sich damit anfreunden. Die Bereiche Mode, Möbel, Interior Design hängen schon ziemlich stark zusammen. Mhm. Weil es natürlich die Produktgruppen sind, die den Menschen am meisten beschäftigen. Mhm. Also euch Mädels auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ja, also für mich Männer, da sehr aufgefangen.
Uns Männer ist nicht so, aber euch Mädels ist es ja diese 3 Punkte, die sich ja auch ums Zuhause abspielen hauptsächlich. Ja, ob es der Kleiderschrank ist, ob es das Sofa ist. Und von daher ist es ganz gut, wenn man auch dann diese Trends, diese Farbtrends dann mitspielt. Mhm. Und nicht versucht, total crazy Zeug zu machen. Weil der Kunde, was wir merken, sich schon schwer tut, momentan Trends zu kaufen.
Ja. Lieber auf Nummer sicher. Ein großer Trend von Oma und Opa war mit Sicherheit damals Schrankwände in Eiche rustikal. Also auf jeden Fall ein Klassiker bei Oma und Opa. Über welche heutigen Wohntrends, Christian, meinst du, wird die nächste Generation wohl schmunzeln? Boah. Wo sagen deine Enkel mal, ach du lieber Gott, was war denn da mit dem Opa los?
Das kann man dir nie vorstellen. Gell? Wenn man so überlegt, so, heute, was gibt es denn eigentlich in 10 Jahren gar nicht mehr? Denkst du so, es ist so alles so toll und so. War auch wahrscheinlich bei denen damals so, die Eiche Rustikal-Schrankwand war alles Must-Have.
Total in, war man da hip.
Das gibt es ja nicht mehr in 10 Jahren, unmöglich. Nee. Ja, das ist wie die Gangschaltung im Auto. Die bleibt auf jeden Fall. Automatik braucht kein Mensch, ja langweilig. Heute gibt es das gar nicht mehr. So, und das glaube ich, so diese Zukunftsstudien, die wir uns anschauen, mit Mode, aber auch Automobilindustrie zum Beispiel, wird ja alles cleaner und ohne Funktionen zu verlieren. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass wir, was weiß ich, so ein Sideboard für Fernseher, ja, das wird es ja auch nicht mehr geben, weil es wird ja keine Fernseher mehr geben in Zukunft, wie heute, die du auf ein Sideboard stellst. Mhm. Meistens kleben die an der Wand und in Zukunft haben wir die Holos vor uns und brauchen gar nichts mehr. Ja, also es wird sich alles verändern. Ich werde nie vergessen, das war vor 20 Jahren, da habe ich eine Messe in China und dann hat neben mir so ein Typ von Apple gewohnt in dem Zimmer. Und da hat er mir den ersten Fernseher gezeigt, den die damals gebastelt hatten, an die Wand zu rollen.
Und du so, der ist total verrückt.
Was ist mit dem los? Ja, einen Fernseher an die Wand zu kleben, was so eine Rolle war. Das ist ja wie so eine Geschenkpapierrolle. Ich so, das war der wahnsinnige Typ. Ja. Und jetzt, heute gibt es das natürlich. Ja. Und Guck. Das ist so, ich glaube, dass sich alles verändert. Ob wir in Zukunft noch Schreibtische in der Wohnung haben, war ja ein Fragezeichen dran. Oder brauchen wir in Zukunft noch irgendwelche Ablagen oder Stauräume in den Wohnungen? Was willst du denn ablegen, wenn es alles digital ist? Das wirst du auch nicht mehr brauchen. Oder irgendwelche Kabel oder Steckdosen, Lichtschalter. Mhm. Das wird von der KI gemacht oder eben über Voice, dass du dann die ganze Wohnung mit Voice steuern kannst. Stimmt. Licht an, Licht aus, bis die Stimmung.
Aber sorry, ich verfluch's ja. Bei mir hängt sich das regelmäßig auf. Ich krieg keinen Rollladen hoch, die Lampe funktioniert nicht. Wenn ich mit den Kindern abends dann im Kinderzimmer sitze, kriege ich das Licht nicht aus. Also da haben wir auch schon Ehekrisen zu Hause gehabt, das sage ich dir.
Ich kam neulich in mein Haus nicht mehr rein. Das war unfassbar. Wir haben bei uns im Haus alles komplett gesteuert über digital. Wir haben nicht mal Haustürschlüssel mehr. Das gibt es nicht mehr. So, und dann wurde die Straße neu gemacht und dann ist dieses Hauptstromkabel, wurde eine Ader erdrückt. Und dann kam ich abends nach Hause und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Das Telefon ging schon, Alarm, Stromversorgung ausgefallen. Ich so, was ist denn jetzt los? Ja? Kam dann nachts um 2 nach Hause, gebe den Code ein. Nichts gegangen. Ich so, oh nein. Ich habe Gott sei Dank den Drücker von der Garage dabei gehabt, den du eigentlich auch nicht mehr brauchst, weil ich mit dem Handy näher, jetzt geht die Garage auf. Und dann
kannst du im Auto schlafen.
Garage auf. Und dann war mir in der Garage gestanden und da ist schon mit, scheiße, alles dunkel. Ja, ist Katastrophe. Wir kamen nicht mehr ins Haus. Keine Chance. Du kommst nicht rein, wenn die Codes nicht mehr gehen und die Handys keine Verbindung haben zum Haus, dann ist es vorbei. Und es ist überall Sicherheitsglas. Und da wollte ich mit dem Hammer die Scheibe einschlagen.
Oh Gott, Christian.
Ja, das ging natürlich auch nicht, weil es Sicherheitsglas ist und keine Chance. Dann musste nachts ein Handwerker kommen mit Schlagbohrmaschinen, dass wir die Scheibe aufgebohrt haben, mit so einem riesen Bohrer, so einem Durchmesser von, was weiß ich, 3-4 Zentimetern, und dann ging die Scheibe kaputt. Und so konnten wir ins Haus rein. Und das ist, natürlich sind wir schon von den Techniken natürlich abhängig. Ja, mhm. Und das wird natürlich alles dann unser Leben bestimmen. Ist ja auch schön, es wird ja alles einfacher. Du kannst abends ausgehen mit Schlüssel zum Beispiel. Ist ja toll.
Du, kannst vor allem für die Handtaschen. Für die Handtaschen ist das super.
Das ist wichtig. Ja, man weiß ja meistens das Handy schon, die Handtasche voll. Und der Kamm und der Puder, und das war's dann schon. Aber du kannst nicht verlieren. Und ich verliere manchmal ganz gerne Sachen. Und ich habe schon oft Schlüssel verloren von zu Hause. Das passiert mir jetzt dadurch. Also hat Vor- und Nachteile, wie du siehst.
Wie immer im Leben.
Und ich glaube, dass natürlich durch diese Digitalisierung noch ganz viele Dinge zu Hause nicht mehr haben werden. Auch in den Büros werden sich verändern natürlich. Mhm. Da gibt es auch keinen Quatsch mehr. Ach, große Ablage, Rollcontainer, Schrankwände. Das gibt es ja alles gar nicht. Das ist ja alles vorbei. Mhm. Ja, und das macht es auch einfacher, Gott sei Dank. Aber natürlich auch
cleaner.
Cleaner, ja. Genau.
Aber mal Hand aufs Herz, solange wir das alles noch haben, das Gedöns, bei dir zu Hause, hast du auch so, eigentlich hat es jeder von uns, ne? Es gibt keiner zu, aber hast du auch so eine schöne Rumpelkammer, weißt du, wo so alles immer reingeschoben wird? Ich hab die ja, ich lieb die über alles. Auch das führt zu Ehekrisen, aber wie... Ich weiß nicht, hast du die auch oder bist du so King of Deko?
Die Ehekrise oder die Rumpelkammer, was meinst du jetzt?
Wir reden nur geschäftlich,
okay,
Christian.
Okay, gut, dann gehen wir auf die Rumpelkammer ein. Nein, also in der Tat habe ich nicht wirklich eine Rumpelkammer. Also ich bin ja Jungfrau, wie du weißt. Ja, und trotzdem bin ich manchmal nicht der Ordentlichste. Dann habe ich dann irgendwie jemanden Ordnungswahn. Ja, und dann räume ich wieder alles auf. Und dein Mann kennt es ja bei uns zu Hause, als ich mich dann mit dem Kercher beschäftigt habe und dann irgendwie den Hof gekerchert habe, stundenlang. Ja, und was ja herrlich ist, weil du einfach andere Gedanken kommst. Ich habe dann schon meinen Ordnungsfimmel. Aber ich habe nicht in dem Sinne eine Rumpelkammer. Das habe ich als Jugendlicher gehabt, muss ich zugeben. Da gab es die. Ich werde nie vergessen, als dann irgendwann meine damalige Frau nach Hause zuerst mal in meine Wohnung kam und da war ein Zimmer abgeschlossen. Und dann hat sie gesagt, was ist denn ein Zimmer drin? Da musst du gar nicht reingehen, ist nicht wichtig. So, dann irgendwann musste ich da mal rein. Das war dann mein Müllzimmer. Da waren dann eine Berge gelegen von Klamotten, die ich ja nicht mehr aufgehängt habe, in den Schrank eingeräumt habe. Und so war ich früher schon. Da gab es schon so Müllkammern. Und ich bin auch manchmal nicht der Ordentlichste. Also wenn ich zu Hause keine Hilfe hätte, ja, die mal zu meinem Schrank wieder einräumen würde, würde es da auch schlimmer aussehen.
Gäbe es diese Kammer auch bald.
Ich bin vom Grundsatz ein ordentliches Kerlchen, aber gut.
Du solltest mal mit meinem Mann sprechen, weil Felix ist ja der Meinung, der zieht ja seine Kleider auch einfach gerne da aus, wo er dann einfach steht im Wohnzimmer. So, ne, der lässt das einfach so. Und dann sage ich immer, warum ziehst du die denn nicht einfach im Schlafzimmer oben aus? Und sagt er, ja, der Fußboden ist auch ein Möbelstück. Da kann man Sachen auch hinlegen. Guck.
Mein Lieber, so. Die Ausrede habe ich noch nie gehabt. Meistens ist es einfach nicht mehr möglich, sich normal auszuziehen. Wenn man nachts nach Hause kommt, dass man froh macht, die Klamotten vom Leib hat.
Ja, und findet das Bett.
Von daher, Felix, guter Argument.
Ja, er kann es nachher nochmal erklären. Er hat viele Ideen zu diesem Thema tatsächlich. Christian, wir haben eben schon angeteasert, ihr habt viel vor mit Depot und du hast ja auch noch eine andere, wie ich finde, wahnsinnig tolle Brand, die mit Sicherheit jeder von euch kennt oder irgendwo zu Hause stehen hat oder man kennt irgendjemand, der sie zu Hause stehen hat. Also man kommt eigentlich nicht drum rum. Ipuro. Ein wunderbar tolles Duftkonzept, kann man sagen. Als Duftkerzen, als Raumduft, für die Autos, also fürs perfekte Näschen. Und da passiert jetzt einiges.
Also Ipuro ist ja heute mehr bekannt im Bereich Raumduft. Ja. Mhm. Da sind wir, wie gesagt, ja Marktführer in Europa. Wir verkaufen die meisten Flaschen. Und mir gehört auch die Produktion in Italien, weil ich wollte auf diese ganze Wertschöpfungskette in der Hand halten. Wenn ich jetzt dort was schaffen möchte, was wirklich sehr erfolgreich sein wird, war mir wichtig, das Ganze unter Kontrolle zu haben. Aber Ipuro bleibt nicht nur eine Raumduftmarke. Ipuro wird von der Handelsmarke wird zur Marke werden. Wir werden auch neue Warengruppen eben einführen, wie zum Beispiel Skincare. Mhm. Und auch da haben wir uns wirklich viele, viele Gedanken gemacht, was können wir anders tun? Und werden auch hier mit Ipuro neue Wege gehen. Ich habe mich beteiligt am Unternehmen vor einem Jahr, die dieses entwickeln im Labor. Mhm. Aber zu 100% bin ich ja nicht im Thema.
Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt auch noch Beauty-Experte, Christian.
Nein, das bin ich nicht, werde ich nicht. Ja, ich bin froh, wenn ich morgens mal eine Creme finde und die voll ist. Aber da gibt es jemanden bei uns, der ist richtig gut, der kann das, der die Marke für mich auch mit Ipuro entwickelt hat. Und
ruf den doch mal an. Kannst du ja, ruf den doch mal an. Weil ich als Beauty-Expertin will natürlich jetzt ein bisschen mehr wissen als moderne Skincare. Wie heißt er?
Tom Wallmann, Tom. Ist ein Österreicher.
Tom. Ja. Guck mal, Tom ist jetzt quasi wie unser Wer-wird-Millionär-Joker. Also ja, unser Beauty-Joker. Der Beauty-Joker. Also
wie bei Günther Jauch. Ja. Den muss ich auch mal anrufen, wenn du nicht alles weißt. Ja. Und ich frage ihn mal, ob er uns erzählen kann, was wir so machen.
Ja, hallo Christian.
Hi Tom. Du bist kurz nochmal ein Joker hier bei Günther Jauch. Nee, ich mach grad einen Podcast.
Bei Bunte Wipgloss.
Und Wir haben gerade über Iporo geredet, was wir in der Marke gemacht haben und was wir ja auch jetzt mit dem Thema Skincare machen möchten, was wir seit den letzten 2 Jahren rumgetüftelt haben. Vielleicht kannst du mal erklären, so ein paar prägnanten Sätzen, was wir da tun, was wir anders tun im Vergleich zum Wettbewerb.
Ja, also eines ist ganz wichtig bei Skincare, auch wie bei allen anderen Produkten. Wir haben uns ja 100% der Nachhaltigkeit verschrieben. Das heißt, alles auf Grün, nichts auf Rot in unseren Wirkstoffen. Wir beschäftigen uns ganz intensiv auch mit dem Ersetzen des Wassers durch ein funktionales Hydrolat. Mhm. Und perspektivisch werden wir natürlich Skincare schaffen, die intelligent ist, also Neurokosmetik, sprich Skincare, die auch gleichzeitig als Supplement wirken.
Oh, wow. Skincare wie ein Supplement.
Was heißt das genau?
Eine wunderbare Sonnencreme, ja, die dafür sorgt, dass man keine Falten hat, aber gleichzeitig auch sicherstellt, dass man Vitamin B oder Vitamin D, das ja für den Menschen extrem wichtig ist, entsprechend über diese Cremen oder Skincare aufnimmt.
Mhm. Das finde ich sehr clever.
Ja.
Also Tom, das ist super spannend. Sorry, dass wir dich jetzt hier so spontan mit reingeholt haben. Aber das hat jetzt schon ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Vielen Dank. Wenn es soweit ist, rufen wir dich wieder an.
Ja,
gerne.
Ja?
Danke, Tom.
Ciao, servus.
Bitte.
Ciao, ciao.
Also das wird sehr spannend, Christian. Kann man schon sagen, wann das soweit sein wird?
Also ich habe jetzt die ersten Packung gesehen, Prototypen, was echt saucool aussieht. Wir werden auch neben Iporo eine eigene Marke aufbauen mit diesem Skincare. Also die heißt dann ganz anders, nicht Iporo, eine eigene Brand. Und wir denken, dass wir irgendwann nächstes Jahr im Herbst soweit sind, das zeigen zu können.
Das ist absehbar. Also
nicht dieses Jahr, ja. Mhm. Nicht nächstes Jahr. Mhm. Und wie gesagt, die Marke Iporo mit dem neuen Logo, was wir haben, mit dem neuen Markenauftritt, mit dem neuen E-Com-Auftritt, wird super stark werden, bin ich fest davon überzeugt. Wir haben jetzt schon so eine hohe Nachfrage bei Iporo, dass wir gar nicht liefern können zum Teil, weil die Nachfrage so hoch ist.
Und wir dürfen ja schon ein bisschen spoilern, ne? Wie das Ganze auch aussieht, auch die Shops. Du hast gesagt, eigentlich darfst du noch nicht, aber du kannst ein bisschen was schon mal hier erzählen. Das müsst ihr euch vorstellen, diese Iporo-Flasche, dieser Raumduft mit diesen Stäbchen, die quasi oben drin sind, das könnte so ein Entree sein für einen Laden, ne? Würde man da durch die Tür laufen. Innen habe ich gesehen, Christian, alles so mit Holz und ein bisschen verschnörkelt, aber relativ clean. Genau. Ist das so die Richtung?
Ja, soll schon ein bisschen clean. Also Iporo steht ja für Iconic Pure Original. Mhm. Ja, das hat diese Buchstaben, die wir quasi als unseren Claim dann aufsetzen. Mhm. Und so sagt der ganze Auftritt werden. Der Markenauftritt, der Store-Auftritt, aber auch der Shop-in-Shop bei unseren ganzen Handelspartnern soll auch so aussehen. Und das ist super spannend. Es gibt ja auch Wettbewerber mit Rituals, die das sehr, sehr toll machen. Mhm. Die sind mehr unterwegs in dem ganzen asiatischen Feeling mit den Mandelbäumen, die haben. Und wir wollen es ein bisschen purer machen, wie auch Iporo eben im Namen schon hat. Ich glaube, das wird eine super, super spannende Sache, weil wir auch natürlich Iporo in Europa produzieren, nicht in Asien. Die meisten Raumdüfte werden in Asien produziert. Wir machen es in Europa, weil wir auch die Düfte aus Europa bekommen, aus Frankreich oder aus England. Und wir legen da mega Wert drauf, dass die Qualität auch hoch ist. Ja, weil deswegen ist auch Alkohol drin, damit der Duft besser sich entwickeln kann, wie im Parfum eben auch.
Mhm. Auch perfekt für den Sommer, so ein schöner Duft. Ja. Und was ich ja in deiner Branche so spannend finde, Christian, wenn wir gerade jetzt im Sommer die Bikinis rausholen, muss man ja sagen, dein Team dekoriert quasi parallel schon die Styles und Looks für die kommende Weihnachtszeit. Und das Schöne ist ja, für alle, die die Firmengeschichte jetzt noch nicht verfolgt haben, es ist ja eine ganz, ganz süße Geschichte, weil ihr kommt ja ursprünglich genau von diesem Weihnachtsthema, ja? Mhm. Vor über 70 Jahren ging das alles ganz beschaulich los, als Oskar Gries Fabrikation von künstlichen Früchten und Christbaumschmuck. So hieß das Ganze. Nimm uns doch einmal noch zurück, Christian, zum Abschluss an die Anfänge von Depot.
Eine kurze Zeitreise zurück.
Ja.
Also mein Opa, der Tat, ist gegründet 1948 in Schöckrippen im Spessart. Das ist dabei Aschaffenburg, Frankfurt in der Gegend. Und nach dem Krieg war ja halt, jeder musste sich eine Idee machen, wie Geld verdient. Ja, das war natürlich eine andere Situation wie heute. Du musst dir Gedanken machen, wie komme ich an Geld? Und dann hat er dann angefangen, künstliche Früchte zu bauen. Ja, das musst du dir vorstellen, es gibt so Zellstoffwatte. Mhm. Ja, und dann haben die so irgendwelche Formen gebaut, aus Metallplatten und mit Bohrmaschinen. Ja. Hat diese Zellstoffwatte aufgewickelt, hat diese Form reingepresst, dann kam ein Apfel hinten raus. So, und dieser Apfel war dann weiß, wie Zellstoffwatte eben ist. Wurde dann in so großen Becken eingetaucht, in Gelatinefarbe. Und da kam ein roter Äpfel raus. Und die roten Äpfel kennst du vielleicht noch so ein bisschen aus dem Schwarzwald. Die haben diese lustigen Hüte auf.
Das sind die, ja klar, das kennt jeder.
Und das haben wir da mein Opa damals gemacht. Oder? Und so ging das dann los eben. Und so wurde dann eben das Unternehmen, das er quasi in der Garage gegründet hat, mit Hallen quasi, wo dann eben in Massen Millionen von Früchten rausgelaufen sind. Meine Mutter ist dann eingestiegen in sein Leben. Die ist eben eine sehr kreative Person. Mhm. Und die hat dann angefangen, die ersten Adventskränze damit zu machen. Dass dann die Adventskränze kam mit diesen Äpfeln drauf und mit Früchten drauf. Dann hat sie angefangen, eben diese Sachen auch in den Christbaum zu hängen. Und das gab es ja damals noch nicht. Und dann haben wir dann in Deutschland, das weiß ich als Kind noch, muss ich da mithelfen, muss dann in den Ferien immer dann mit dem LKW fahren, in den Spessart treiben, hat dann das Zeug dahin geliefert und reingetragen bei den Leuten im Keller. Die haben dann irgendwelche Drähte reingemacht in diese Äpfel, dass du dann in diese Becken auch reintunken konntest. Ja. Und das ist dann immer größer geworden. Und es war auch super erfolgreich. Und meine Eltern haben dann einen Mega-Job gemacht. Die haben dann auch am Ende auch damals eines der ersten Unternehmen, die in China waren. Also da gab es noch keinen VW, da gab es noch keinen BMW in China, niemand. Und dann sind ich nach Hongkong gereist, da haben über Agenten, haben die eben dann versucht, Zubehör zu kaufen. Und dann gibt es die tollsten Geschichten, die erzählen, ja, dass sie irgendwelche Leute bestechen mussten mit Schnapsflaschen, dass sie überhaupt Aufträge aufgeschrieben haben. Und mittags haben die alle Pause gemacht von 12 bis 3, keiner was gearbeitet. Das kannst du euch gar nicht mehr vorstellen. Ich habe es noch miterlebt, als ich mit Depot anfing, was das für Verhältnisse damals waren. Das ist unglaublich. Da drüben sind 40 Grad Luftfeuchtigkeit, gefühlte 100%. Und dann schleppst du diese Hallen durch. Ohne Klimatisierung muss dann, ich war früher 3 Wochen auf dieser Messe gewesen, 3 Wochen da gearbeitet. Das war die Hölle auf Erden. Ja. Und ich fand es spannend, dass meine Eltern damals schon geschaffen haben, mit der Idee, darüber zu fliegen. Damals gab es keine E-Mails, da gab es ja keine Fotos, da gab es ja nichts. Da gab es keine. Ja, die erste Digitalkamera, die wir hatten, da war ich, glaube ich, 22, 23, wo wir die ersten Mal Bilder mit der Digitalkamera gemacht haben. Das war alles so langsam, das kann man gar nicht mehr drüber nachdenken, was da passiert ist in der Zeit. Gut, und dann haben die ein super Geschäft gemacht. Die hatten damals einen Umsatz gemacht, glaube ich, 20 Millionen Mark gemacht damals. Und mit 300 Mitarbeitern. Das Ding war super rentabel. Die haben wirklich gutes Geld verdient. Und haben eben unsere Kunden dann in China nachgemacht. Die kamen auf die Messe, haben die Muster gekauft. Und haben die Muster in den Koffer gepackt, sind nach China geflogen und haben uns einfach kopiert. Ja, und wir fragten sie immer irgendwie, wie geht denn das? Früher haben wir irgendwie zigtausend Stück gekauft, jetzt kaufen sie noch 10 oder 100 ein. Da stimmt doch was nicht. Ja, und da haben uns Lieferanten angerufen und haben gesagt, eure Muster fliegen in China rum, die machen euch alle nach. Und dann ist der Umsatz gefallen innerhalb kürzester Zeit von 20 Millionen Mark auf 7 Millionen Mark und von 3 Mitarbeiter auf 30 Mitarbeiter. Ja, so. Und ich war dann gerade meine Lehre fertig, wollte eigentlich studieren nochmal. Und
jetzt muss ich einschreiten.
Da gab es den Familienrat, was machen wir eigentlich jetzt, ja? Und dann kam durch diverse Umstände die Idee, dass wir dann selbst Retail machen müssen mit dem Spruch, wenn ihr nicht zu uns kommt, kommen wir zu euch. Mhm. Also heißt ganz böse gesagt, wenn unsere Kunden nicht mehr zu uns kommen, unsere Großhändler, dann kommen wir zu deinen Kunden, dem Endverbraucher. Mhm. Das hat damals noch niemand gemacht. Das war ein riesen Aufriss in der Branche, dass wir jetzt der Lieferant des Großhandels direkt an den Endverbraucher gehen. Mit der Folge, dass wir eigentlich gar keine Aufträge mehr bekommen haben. Ja, das haben wir uns gemieden, wir Teufel das Weihwasser. Niemand kam mehr auf den Messestand zu uns. Und der Umsatz ging noch mehr runter. Und als wir damals mit Depot anfingen, haben wir, glaube ich, einen Umsatz noch gemacht von 4-5 Millionen D-Mark. Was ja nichts ist, wenn du von 3 Mitarbeitern kommst, musst Abfindungen bezahlen, du musst dich da durchbeißen. Du hast im Handel eigentlich keine Erfahrung gehabt, weil Großhandel ist anders wie Einzelhandel. Das hört sich ähnlich an, ist aber ein ganz anderes Geschäft. Ja, so, und es war eine harte Zeit. Es war echt eine harte Zeit, das hinzubekommen, weil ich kam nach Hause, habe dann am Rechner in so einem Programm, das hieß Cobalt Draw, habe ich das Depot-Logo entwickelt. Das hieß damals das Depot, schöne Dinge, preiswert. Ja, und das war damals der Markenkern gewesen. Mhm. Aus dem Nichts heraus eigentlich. So ging es dann los. Dann haben wir die Halle, wo wir produziert haben, ein Loch reingeschnitten, die Tür reingebaut, das Logo oben dran geklebt. Ich habe irgendwelche Anzeigen beim Coral Draw gemacht, habe die der Zeitung hingeschickt und haben dann Anzeigen gemacht. Und dann kamen die Menschen da aus Land gefahren. Man, du musst dir vorstellen, das ist von Aschaffenburg nochmal 20 Kilometer weg. Das ist ja im Nirvana eigentlich. Ja. Und da wir damals schon wussten, die da draußen ist ein Fabrikverkauf, hat das funktioniert. Und dann ging es halt los. Der erste Laden, der zweite Laden, der dritte Laden. Da haben wir den ersten Laden der Innenstadt gemacht in Aschaffenburg. Meine damalige Freundin, deren Mutter arbeitet in so einem Modegeschäft. Das ging dann pleite. Dann hat die Mutter gesagt, der muss mal hin, der macht jetzt mal zu und so, kannst den Laden dann haben. Da habe ich den ersten Laden dann gemacht. Ohne Kohle, ohne alles, habe ich irgendwelche Regale mir gekauft zum Restpostenmarkt. Habe dann die Regale reingestellt in der Innenstadt und habe dann das Zeug verkauft.
Wahnsinn.
Da gab es noch keine Scannerkassen und so ein Kram und EC-Cash und so was weiß ich was. Das war alles noch zu Fuß. so ging das los mit Depot. Dass das rauskommt, dass es immer so mal eine Filialkette wird im Dach mit 500 plus Filialen, hätte ich ja niemals mehr gedacht. Ich habe mal ja gefragt, was sind deine Visionen überhaupt mit Depot? Ich sage, ja, maximal 100 Filialen, mehr machen wir so und so nicht. Mehr will ich überhaupt nicht. Und dann ist es dann so ein Ausmaß annimmt, das war nicht auf meinem Zettel gestanden.
Mit viel Leidenschaft kann ich da nur sagen, lieber Christian, mit einer tollen Vision durch Höhen und Tiefen. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich wünsche dir mit Depot und Ipuru alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Dann mit dir vielleicht als Beauty-Experten. Vielen Dank, Christian Gries.
Dankeschön. Danke, Jenny.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.